Ja, ich möchte dann auch gleich einsteigen und beginnen mit unserem Thema. Was ist das für ein Kind? Es ist ja so, überall wo man hinkommt, da sieht man Bilder oder Figuren in der Krippe oder in Kirchen. Und da sieht man den Herrn Jesus ja zumeist so als Baby in einer Krippe liegend. Ja, das ist er ja auch gewesen. Aber er ist ja so gewaltig viel mehr. Also wir wissen, er ist auch mehr als der, ja, ich sag mal, normale Mann aus Nazareth, dieser Zimmermann. Er ist mehr als der Sohn Marias auf ihrem Schoß oder in ihren Armen. Auch da sieht man tausende verschiedene Figuren und Bilder und Fotos und so weiter und so fort. Er ist auch mehr als eine moralisch hochstehende Persönlichkeit. Jesus ist mehr als irgendein Religionsgründer oder Führer, mehr als ein tiefgehender Verkündiger moralischer, ethischer Wahrheiten. Menschen haben damals gefragt: Wer ist dieser? Ist dieser nicht Josefs Sohn? Ach, er ist ja so viel mehr. Jesus Christus ist der, der er selbst behauptete zu sein und den seine Taten ja auch bewiesen. Er ist der göttliche Sohn des himmlischen Vaters, selber von Ewigkeit her Gott. Er behauptete, als er hier auf dieser Erde war, aus dem Himmel herabgekommen zu sein. Also wohnte er vorher dort und er sagt ja auch einmal an anderer Stelle, dass er bereits eine Herrlichkeit besaß, bevor diese Erde gemacht wurde und dass er in diese Herrlichkeit zurückkehren würde. Jesus Christus behauptete, Gott gleich zu sein. Später behaupten das die Apostel. Im Philipperbrief Kapitel 2 heißt es, ich weiß, das wissen wir alle, aber es ist erster Advent, wir wollen uns dessen erinnern. Jesus Christus, über ihn wird gesagt, dass er Gott gleich gewesen ist und dass er sich dieses göttlichen Kleides entledigt hat, um hier ganz Mensch zu werden. Ich habe da was Schönes gelesen von Josh McDowell, der schreibt: Wer Jesus kannte, merkte schon nach kurzer Zeit, dass dieser Zimmermann aus Nazareth einen enormen Anspruch erhob. Es wurde deutlich, dass dieser Anspruch ihn als etwas Größeres als einen Propheten oder Lehrer identifizierte. Ganz offensichtlich behauptete er, Gott zu sein. Er präsentierte sich als einzigen Weg zur Rettung und die einzige Quelle der Sündenvergebung. Und das waren Dinge, die, das wussten die Menschen, nur Gott für sich in Anspruch nehmen konnte. Was ist das für ein Kind? Einmal, zum ersten, man höre und staune, wir wissen es ja theoretisch, es ist uns auch gelesen worden, dieses unscheinbare Baby ist unser Schöpfer. Er hat uns gemacht. Ist er gewaltig? Wir wissen ja, alles geht von Gott aus, dem ewigen Vater. Aber alles, was von Gott ausgeht, wurde und wird durch Jesus gemacht. Wir haben es gelesen im Kolosserbrief Kapitel 1, ja? Die Engelwelt, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Herrschaften, Throne, Mächte. Alles, was hier auf dieser Erde ist, alle Pflanzen, alle Geschöpfe, ich weiß nicht, Tausende, Millionen vielleicht, verschiedene von Tierarten, ist alles durch ihn gemacht worden. 1. Korinther 8, 6, da haben wir das auf den Punkt. So ist doch für uns ein Gott, der Vater, jetzt heißt es, von dem alle Dinge sind. Und wir für ihn. Und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind. Und wir für ihn. Also alles kommt von Gott und alles ist durch Jesus geschaffen. Können wir uns diese Größe, diese Macht, diese göttliche Autorität überhaupt vorstellen? Geht gar nicht. Geht gar nicht. So geht auch der Erlösungsgedanke von Gott aus. Aber durch Jesus wird die Erlösung vollbracht. Wir haben es gehört, unter anderem ja, in diesem wunderschönen Lied am Kreuz von Golgatha. Und da habe ich ein paar Dinge bewegt in meinem Herzen, was jetzt so diesen Schöpfergeist Gottes angeht, beziehungsweise unseres Herrn Jesus Christus, die mich auch ein bisschen aufwühlen oder mich anbeten lassen. Ich meine, es begann ja damit, dass Gott, der Sohn, also die ersten Menschen schuf, da schuf er sie ja zum Bilde Gottes. Das lesen wir ja, das kennen wir alle, 1. Mose Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen über alles, was geschaffen ist. Sie sollen herrschen. Ja, was bedeutet das im tieferen Sinn? Darin unterscheidet sich eben der Mensch von allem anderen Geschöpf. Er ist dem Bild Gottes nachgeschaffen. Er ist ein Gleichnis für Gott sozusagen. Darum hat der Mensch auch ein ganz bestimmtes Daseinszweck. Er soll stellvertretend, weil er ja das Bild Gottes ist, soll er über diese Welt herrschen. Also Adam war ein direkter Gottesbeauftragter, der übrigens auch ja eine gewisse Dreieinheit hat, ja, Geist, Seele und Leib. Der Mensch besitzt ein Intellekt, Gott gleich, ein Bild Gottes. Er hat die Fähigkeit, auf höherer Ebene zu kommunizieren. Und der Mensch hat etwas, was das andere Geschöpf nicht hat. Der Mensch hat ein bewusstes Leben. Ich meine, das haben ja die Pflanzen auch, wenn man so will, ja? Pflanzen haben ja auch Leben, aber sie haben kein bewusstes Leben. Tiere haben ja auch Leben, aber sie haben ein instinktives Leben. Sie haben nicht das Leben eines Menschen, der nach freiem Willen bewusste Entscheidungen treffen kann und danach handeln kann und schöpferisch tätig ist. Das kann ein Tier nur insoweit es ihm gegeben ist, aber der Mensch ist selbstständig schöpferisch tätig. Also, wir sind ein Produkt Gottes, des Sohnes, der uns geschaffen hat, nach dem Bild Gottes. Aber jetzt ist dieses Bild, sagen wir mal, kaputt gegangen. Ja? Der Mensch fiel in Sünde und dadurch wurde das ganze Bild verzerrt, degeneriert. Es ist ja so, mit einem defekten Werkzeug kann man nicht mehr so gut arbeiten. Da kann man so ein bisschen rumwursteln, ja? Schraubenzieher ohne vernünftigen Griff, ja, versuchen Sie da mal eine Schraube zu drehen. Das wird kaum gehen. Man kann es noch irgendwie so benutzen und versuchen, aber so richtig funktionieren tut das nicht mehr. Und ja, so ist das auch mit dem Menschen. Der Mensch ist zwar immer noch das oberste Wesen und hat eine gewisse Herrschaft, aber er regiert die Schöpfung, über die er gestellt ist, jetzt nicht mehr im gottgeistlichen Sinn. Das kann er nicht mehr. Er steht selbst seit dem Sündenfall unter der Regentschaft der Sünde. Der Mensch steht unter Fremdherrschaft. Er kann das nicht mehr ausüben, so wie er es ursprünglich sollte. Er kann nicht mehr so behüten und beherrschen. Der Mensch ist so degeneriert durch die Sünde, dass er, ich sage mal, mit egoistischen Zwecken die Schöpfung missbraucht. So weit ist es gekommen. Darum haben die Tiere Angst vor uns. Haben Sie das mal überlegt? Zum Selbstschutz. Sonst würden sie alle platt machen. Der Mensch kennt ja keine Grenzen. Aus egoistischen Zwecken. Das war ja nach dem Sündenfall ganz genau genommen dann nach der Sintflut, ja, nach der großen Katastrophe der Sünde, hat ja Gott gesagt in 1. Mose 9,2: Und die Furcht und der Schrecken vor euch Menschen. Jetzt, sagt Gott, Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tiere der Erde. Zum Schutz. Das Reh oder der Wildschwein, das Wildschwein muss vor uns weglaufen. Weil wir keine Grenzen kennen. Ja gut, was ist das für ein Kind? Was hat das damit alles zu tun? Dieses Kind, der Schöpfer, will uns aus dieser Fremdherrschaft befreien und uns wieder zurückbringen in das Bild Gottes. Er, der uns geschaffen hat, schafft auch das Heil, dass wir wiederhergestellt werden. Und das tut er folgendermaßen. Nochmal zur Erinnerung. Damals, nach dem Sündenfall im Garten Gethsemane, hatte sich ja dann der Mensch versteckt. Und Gott sucht nun diesen Menschen auf, als Gott, als ihr Schöpfer, und er ruft sie: Adam, wo bist du? Das ist sofort das Erste, was Gott macht. Er geht auf die Suche. Der Mensch hat sich versteckt und das Erste, was Gott tut, er geht auf die Suche. Und dann ruft er, und die haben sich ja wirklich versteckt, geschämt, Angst. Adam, wo bist du? Ja, und dann gibt Gott, etwas später gibt er dann sogar die erste Verheißung auf einen kommenden Erlöser, ja, der Schlange gegenüber. Ich sage immer, die erste Person, die das Evangelium hören musste, war Satan. 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, ja. Es wird da ein Same kommen, von einer Frau geboren. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Golgatha. Der Erste, der den Sieg über sich hören musste, war Satan. So ist Gott. Und tatsächlich dann Jahrtausende später über ein bestimmtes Volk, das Volk Israel, das erst ins Leben gerufen wurde, kommt Gott wieder, er geht auf die Suche und er spricht den Menschen wieder an. Aber diesmal nicht, in Anführungsstriche, ich hoffe, Sie verstehen mich, als Gott im Garten Eden, sondern als Mensch. Er spricht uns als Mensch an, von Angesicht zu Angesicht, in dem Sohn Jesus Christus. Stellen Sie sich das mal vor. Er, der Schöpfer, hat uns nach seinem Bild geschaffen und jetzt nimmt er unser Bild an. Der Schöpfer wird zum Geschöpf. Was ist das für ein Kind? Er entkleidet sich seiner göttlichen Herrlichkeit und zieht das Gewand Adams an. Und dabei ist er sich nicht zu schade, in dem unbedeutenden Ort Bethlehem zur Welt zu kommen und in einen Futtertrog gelegt zu werden. Ich habe mich immer gefragt, ja, wieso ausgerechnet? Ja, war kein Platz in der Herberge. Ja, na, sicher, gut. Gott wollte das. Er wollte so tief runter, bis zum Geschöpf, bis zum Menschen und noch eine Stufe tiefer, bis zum Geschöpf. Der Mensch sollte ja, wir erinnern uns, über das Geschöpf herrschen. Und jetzt wird Gott in Jesus Christus Mensch und lässt sich in einen Futtertrog legen, woraus das Vieh Futter bekommt, weil er alles Geschöpf erreichen will und wieder erlösen will. Und das sagt uns ja auch der Römerbrief Kapitel 8, dass die ganze Schöpfung sich ja sehnt nach der Offenbarung der Kinder Gottes, wenn Jesus Christus dann schlussendlich wiederkommt in großer Kraft und Herrlichkeit. Und so wird der Schöpfer, wissen Sie, das ist ja für mich das Gewaltige, das kann man auch in Worte gar nicht fassen, darüber kann man eigentlich gar nicht predigen, das geht gar nicht. Da stellen Sie sich das mal vor, da ist der Schöpfer, bitte, da ist Gott, da gibt es nichts Größeres und ihm steht alles zur Verfügung, die ewigen Welten und alle Herrschaften, die durch ihn geschaffen sind, sie dienen ihm, sie loben ihn. Die Sterne, sagen wir mal, die Engel jetzt in dem Sinne, die jauchzen. Und da macht es bumm. Und da ist ein hilfsbedürftiges Baby in einer Krippe in Bethlehem, das man stillen muss, dem man die Windeln wechseln muss. Können wir das verstehen? Was ist das für ein Kind? Der braucht nur so von Ewigkeit her und pop. Jetzt kann er nichts mehr. Man muss ihn groß peppeln, ja? Erziehen, großziehen. Und doch ist er doch vom Wesen her Gott. Ja, da reicht unser Gedanke nicht aus. Aber was für eine Liebe muss ihm zu diesem Schritt bewogen haben? Was für eine Liebe? Was muss diesem Gott der Mensch bedeuten? Weißt du das denn überhaupt? Weißt du denn überhaupt in deiner großen Not, was du Gott bedeutest? Wie wichtig du ihm bist? Du hast dich vielleicht schon selber aufgegeben. Du bist vielleicht in größter Not, in Verzweiflung. Ach, wüssten die Menschen doch draußen, alle, die vielleicht irgendwie leiden oder in Not sind, süchtig sind, was weiß ich, depressiv sind, wüssten sie doch, wie wichtig der Einzelne für diesen Gott ist. Aber nicht genug damit, dass der Herr Jesus Christus als unser Schöpfer jetzt da plötzlich in der Krippe liegt. Nein, nicht genug damit. Am Ende tötet der Mensch seinen Schöpfer. Was ist das für ein Kind? Und er duldet es, er will es. Er, der dem Menschen das Leben gab, wird vom Menschen getötet. Aber das ist der Weg, wie er uns zurückholt in das Bild Gottes. Und darum ist jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, klar, wir leben noch im Fleisch, ja? Aber vom wiedergeborenen Geist her wirst du wieder zu einem Bild Gottes. Kolosser 1,15, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Wir sind geschaffen zu ihm hin. Wir sind erlöst zu ihm hin. Wer sich durch Jesus Christus retten lässt, gerettet ist, der ist in gewisser Weise wieder dem Bilde Gottes gleich geworden. Und das ist auch der Grund oder das Geheimnis, oder ist kein Geheimnis, die Wahrheit wahrscheinlich, dass all die vielen, sozialen Einrichtungen wie Krankenhäuser eigentlich oder Kinderstätten und andere soziale Dinge, die getan werden, ja meistens, ich denke zu 99%, von Christen ausgehen. Von wiedergeborenen Christen, die das Bild Gottes wieder repräsentieren. Ja? Das sind Menschen, die erlöst wurden und die dann soziale Einrichtungen auch ins Leben gerufen haben und dafür sorgen, dass es dem Geschöpf wieder einigermaßen gut geht. Also ich finde, bei all dem dramatischer kann Menschheitsgeschichte oder Heilsgeschichte eigentlich gar nicht sein, dass dieser Herr, der Ewige, in die Zeit kommt. Ja, wir haben es gelesen, Entschuldigung, gehört. Wunderschönes Lied. Dann ein anderer Gedanke, was ist das für ein Kind? Ja, dieses Kind, es ist eigentlich schon angetönt, es wiederholt sich jetzt ein bisschen, aber um da etwas genauer drauf einzugehen, weil es so wichtig ist, dieses Kind ist Sündenbesieger, Todesüberwinder, Satanbezwinger. Dieses kleine, niedliche Baby, ja? Auf dem Schoß der Maria. Da steht der Esel daneben und die Kuh. Ja. Vielleicht. Nein, nein. Aber er ist der Sündenbesieger. Wissen Sie, da muss ich einfach, ich habe da auch sehr überlegt, aber ich habe gedacht, nein, das ist doch, wenn wir in diese Welt gucken. Ist ja kein beliebtes Wort, das weiß ich ja, ne? Du bist ein Sünder. Kein beliebtes Wort, wer hört sowas schon gern? Sag das mal der Welt. Da musst du aufpassen, dass du keine Ohrfeige bekommst. Ja, heute ganz besonders, nicht wahr? Es wird immer schlimmer. Der Mensch meidet ja zunehmend diesen Ausdruck oder er deutet ihn um. Er redet es schön, das ist ja genau das, was die Sünde will. Schön geredet werden. Kommt ja immer im schönen Kleid daher, die Sünde. Ja? Sie will attraktiv erscheinen, die Sünde. Modern. Sie will gesellschaftsfähig sein, bis hinein in den Sport. Will man Sünde schön machen irgendwie. In Gesten, durch Fahnen, schöne bunte Fähnchen. Durch Gesetze sogar. Aber Sünde ist nun mal eben das, nicht das, was der Mensch aus ihr macht, sondern Sünde ist das, was Gott darüber sagt. Das ist Sünde. Sünde ist unser Todfeind. Todfeind der Welt. Und darum ist Sünde auch letztlich unser Todesurteil. Sünde zerstört, verdirbt, degeneriert, wie so Fäulnis in Lebensmitteln. Ne? Schimmel. Schimmel auf Lebensmittel. Oder Eis. Eis auf den Tragflächen eines Flugzeuges. Ne? Kann zur Katastrophe führen. Sünde umgibt uns. Wir sind mit Sünde konfrontiert. Sünde beherrscht, Sünde triumphiert. Sünde ist das Machtmittel Satans, um die ganze Welt zu zerstören, zu tyrannisieren. Jeder Grabstein sagt uns eigentlich, du bist ein Sünder. Jeder Abhängige, Süchtige zeigt uns die Hartnäckigkeit von dem, was Sünde fertigbringt. Jeder Selbstmordgefährdete, jeder Menschenhandel, Kindsmissbrauch, Gewalt, Rachegelüste, was weiß ich, alles Bilder der Sünde, wo wir hingucken, Bilder der Sünde, die Nachrichten, die wir hören, alles Sünde, 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 Sünde. Darum muss ja der Mensch, der muss ja ständig durch Gesetze unter Kontrolle gehalten werden. Weil er einfach ein grenzenloser Sünder ist. Da müssen überall Schilder stehen, hier darfst du nur 50 fahren. Wenn die Schilder da nicht stehen, dann fahren wir mit 150 durch die Ortschaften. Ja? Wir müssen durch Gesetz unter Kontrolle gebracht werden. Ich sage mal Drogen, ja, oder Betäubungsmittel oder was es auch sei. Das sind ja eigentlich alles Hinweise darauf, dass der Mensch aus diesem Elend heraus will, aber er greift ja dann zum falschen Mittel und er fällt dann immer tiefer hinein. Und erst später merkt er, was das für eine Katastrophe mit sich bringt. Ich dachte so, ja, guck, der Mensch ist ja jetzt, wir leben ja schon ein paar tausend Jahre hier auf der Erde, ne? Also wir nicht, aber der Mensch an und für sich, ja? Was haben wir nicht alles erfunden in diesen tausenden von Jahren? Also unsere Weisheit ist ja schier grenzenlos. Erfindungsgeist, Entdeckergeist, Entwicklungsgeist, Forschergeist. Wir kennen immer besser das Universum, wir können Maschinen erfinden, wir können alles Mögliche, auch gute Dinge machen, aber alle Weisheiten dieser Welt zusammengenommen, aller Erfindungsgeist und alle Errungenschaften dieser Welt haben den Menschen bis heute noch nicht ein bisschen besser werden lassen. Wir sind immer noch genau gleich wie bei Adam und Eva, oder nicht? Oder wie zur Zeit Noahs. Da haben wir doch den Krieg. Erleben wir doch mit ein bisschen, ja? Intelligente Menschen. Wir hätten doch schon viel besser werden müssen. Ja, Sünde. Sünde ist ja der Zustand von Gottesferne. Das ist eben, was uns fehlt. Und das ist vielleicht das, was dir fehlt. Ich weiß es jetzt nicht, ich weiß, es ist ein bisschen evangelistisch jetzt, aber müssen wir auch mal durch, ja? Aber auch, dass wir das wissen als Christen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, warum der Mensch so komisch reagiert. Sünde ist ja der Zustand von Gottesferne. Ich kannte einen Arzt, war Arzt für innere Medizin, aber auch Psychotherapeut, und der hat manchmal den Patienten gesagt, die saßen dann vor seinem Schreibtisch und da hatte er so eine Tischlampe auf seinem Schreibtisch stehen. Da hat er gesagt, guck mal, schöne Lampe, ne, sieht gut aus, ist voll funktionsfähig, tolle Birne und so weiter und so fort. Aber wenn ich hier drauf knipse, die geht nicht an. Ja, Sie wissen schon. Weil ihr der Anschluss zum Strom fehlt. Und dann hat er das Kabel eingesteckt und hat gesagt, guck mal, jetzt funktioniert sie. Und dann hat er den Menschen erklärt, sieh mal, das ist dein Leben. Du funktionierst nicht, weil dir der Anschluss fehlt zu Gott. Tja, da haben sich Leute in seiner Praxis bekehrt. Die haben sich bekehrt, weil die das praktisch vor Augen geführt bekamen. Sünde ist der Zustand von Gottesferne. Kommt ja von dem Wort Sund, Sünde, ne? Sie wissen, kennen Sie das? Sünde, also der Begriff Sünde, wir wissen, was Sünde ist, aber der Begriff eigentlich im Deutschen, Sünde kommt von dem Begriff Sund. Was ist denn ein Sund? Sund ist, sagen wir mal, eine Meerenge mit oft starker Strömung, die man schlecht über oder gar nicht überqueren kann, von einer Insel zum Festland. Und dieser Teil zwischen Insel und Festland nennt man Sund. Das heißt, du hockst da auf deiner Insel wie Robinson Crusoe und sein Freitag und du kommst nicht ans Festland, geht nicht, ist der Sund dazwischen, die Sünde. So ist das eigentlich dann ins Leben gerufen worden durch, weiß ich, Reformatoren oder so, um den Begriff Sünde, Gottesferne zu erklären. Also wir befinden uns auf einer Insel der Sünde und uns fehlt das göttliche Festland. Und wir kommen nicht auf dieses Festland, weil die Sünde dazwischen ist, der Sund. Zum Beispiel die Insel, die größte deutsche Insel heißt Rügen, glaube ich, Rügen. Rügen ist die größte deutsche Insel. Und diese Insel Rügen ist genau durch so einen Sund vom Festland getrennt. Und jetzt hat man aber Folgendes gemacht. Man hat eine wunderschöne Hochbrücke gebaut, die dann eben vom Festland zur Insel führt. Und jetzt können täglich 22.000 Fahrzeuge da hin und her fahren. Und das ist eine dreispurige Brücke. Eine dreispurige Brücke. Ja, und dann ist das natürlich automatisch, ist das ein schönes Bild, ja, für das, was Jesus getan hat, nicht? Was ist das für ein Kind? Warum ist er denn gekommen, dieses Babyleinchen? Um uns zur Brücke zu werden. Um uns von unserer sündigen Insel zum göttlichen Festland zu bringen. Und das ist ja auch dreispurig, nicht? Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. In der Krippe baut Gott sozusagen die Brücke zu uns. Und dann, ja, das Kreuz ist ja dann unser Weg zu Gott. Die Brücke kommt von ihm, die hat er gebaut. Und so wird in Jesus die Sünde, ich habe es jetzt tatsächlich gelesen in Hebräer 9, 26, das ist ja ein toller Ausdruck, also hier nach der, ich benutze die Elberfelder Scofield-Bibel, in Jesus ist die Sünde abgeschafft. Getilgt. Was ist das für ein Kind? Getilgt. Verurteilt. Besiegt. Überwunden. Entwaffnet. Nur einen Text, und den lese ich jetzt bewusst mal nach Hoffnung für alle. Bitte seien Sie mir nicht böse. Mehr so als Interpretation. Kolosser 2, 13, 15, 13b so. Und ward durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot. Aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt. Jesu Krippe und Kreuz ist die Brücke Gottes zu uns. Und somit auf ewig vernichtet. Stellen Sie sich das mal vor. Diese Ausdrücke muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Für ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Was ist das für ein Kind, das das vermag? Schöpfergott wird ein hilfloses Baby und als solches in seiner ganzen Menschwerdung dann bringt er uns zurück aus dem Dilemma, dass wir wieder ins Bild Gottes kommen. Und noch mehr, und noch mehr. Ja, das Kind von Bethlehem ist Welterlöser. Wer bringt Weihnachten heute noch damit in Verbindung? Die schönen Lichter und alles ist ja auch wunderbar. Ich habe das ja auch so gern. Jetzt haben wir so einen schönen Kranzbogen oben stehen. Jetzt heute Morgen wollte ich den anmachen. Geht das blöde Ding nicht mehr? Mich geärgert. So schön, wenn der leuchtet, ja? Gut, anderes Thema. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt komme. Ist aber auch eine Brücke, so ein schöner Hammer aus dem Erzgebirge. Ach, ganz schön. Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Sehen Sie, wir sind von der Insel zum Festland gekommen. Ne? Er hat uns versetzt aus der Gewalt der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und darum hat Martin Luther hat einmal geschrieben, die Sünde hat nur zwei Orte, wo sie ist. Entweder ist sie bei dir, dass sie dir auf dem Hals liegt, oder sie liegt auf Christus, dem Lamm Gottes. Wenn sie nun dir auf dem Rücken liegt, so bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und wirst selig. Nun greif zu, welches du willst. Martin Luther. Greif zu, welches du willst. Und der dritte Punkt und der letzte Punkt dann auch schon, ist nicht so ein angenehmer Punkt. Ich war eigentlich am Überlegen, hätte ich den vorher erwähnen müssen und am Schluss dann so irgendwie das, was ich jetzt als zweiten Punkt hatte. Ich hoffe, Sie wissen es noch. Aber ich habe es dann doch so gelassen. Ich habe gedacht, nein, warum nicht? Das Kind ist der zukünftige Weltenrichter. Was ist das für ein Kind? In Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Zukünftiger Weltenrichter. Das haben die Apostel schon bezeugt, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 42, da sagen sie, und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass dieser, der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Da kommt noch was auf diese Welt zu. Dieses Babylein kommt wieder. Kein Lebender und kein Toter kann sich vor ihm verstecken. Da ist die Bibel ganz genau. Da ist sie ganz genau. Und der Tod gab die Toten und das Meer gab die Toten. Ja, da sind Menschen, menschlich kann ich das verstehen, aber ich denke, dahinter steckt der Grund der Flucht. Wenn man nicht an Gott glauben will, dann sagt man, komm, wenn ich gestorben bin, dann kremier mich, ja, und dann nimmst du meine Asche und dann tust du die da ins Meer, was weiß ich, streuen. Oder in den Wald. Wird ja heute gemacht. Ja, warum will man das? Ja, vielleicht, manche vielleicht, ja, dann müsst ihr mein Grab nicht pflegen oder so, kann sein. Aber ich denke, bei etlichen, besonders auch bei atheistisch denkenden Menschen ist das so, ja, wenn es dann vielleicht doch noch einen Gott gibt, dann findet er mich nicht mehr. Ich bin ja dann verbrannt und meine Asche ist weg und so. Aber die wissen ja nicht, dass sie kurz nach ihrem Tod als Persönlichkeit weiter existieren im Totenreich. Stellen Sie sich mal vor, da ist ein Mensch, der ertrinkt da irgendwo in der Nordsee, ja? Und dann kommt da ein Fisch und der frisst den Menschen auf, die Leiche da so, ne? Und irgendwann stirbt ja der Fisch auch und der Fisch wird dann auch wieder gefressen von anderen Fischen und die sterben auch wieder und so geht das immer weiter. Da muss man sagen, weg, Wecker kann man ja gar nicht mehr sein. Und da sagt die Bibel, und das Meer gab die Toten. Stellen Sie sich das mal vor. Das Meer gab die Toten. Apostelgeschichte 17,31. Weil er einen Tag festgelegt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann. Was ist das für ein Kind? Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und nur Satan, der Feind Gottes, will, dass wir das lächerlich machen. Aber wenn Gott etwas sagt, dann trifft es auch ein. Garantiert. Garantiert. Du kannst Gott den Rücken kehren, kalte Schulter zeigen. Du kannst ihn verleugnen, du kannst gegen ihn kämpfen, du kannst ihn verspotten, du kannst dich über ihn lächerlich machen. Aber du kannst es nicht verhindern, dass du einmal vor seinem Thron stehen wirst. Und dass er das letzte Wort über dein Leben sprechen wird. Das kann keiner verhindern. Das ist das Kind von Bethlehem. Du kannst es nicht verhindern, in dem Fall mit all deinen Sünden vor ihm zu stehen, die er hätte dir alle vergeben können. Mit einem Satz. Du musst ja nicht mal jede einzelne Sünde bekennen, wenn du sie nicht mehr weißt, ja? Du musst einfach mit deinem Schuldenpaket zu ihm kommen und sagen, Herr, hier bin ich, mit meinem ganzen Scheibenkleister. Hier bin ich. Nimm. Weg. Ja, weil er schon alles getragen hat, schon erledigt. Die Brücke. Ist denn noch nie in dir das Gefühl aufgestiegen, dass es nach dem Tod weitergehen könnte und dass man sich vor einem Höheren verantworten muss? Ich denke, den Gedanken hat jeder. Ja? Entweder ist das Kind Retter oder es ist Richter. Wenn er dein Retter ist, ist in ihm dein Leben bereits gerichtet und gerettet. Und darum ist die einzige logische Konsequenz, würde ich mal sagen, dass man sich ihm im Glauben anvertraut. Ja, ich sagte ja, man kann sich über ihn lächerlich machen, man kann ihm die kalte Schulter zeigen, man kann spotten, man kann gegen ihn kämpfen. Man kann aber auch zu ihm kommen und sagen, Herr, hier bin ich, rette mich. Man kann ganz offen sein, man kann auch sagen, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich noch nicht. Gib dich mir zu erkennen, sag das doch mal im Gebet. Denn nur bei Jesus gibt es Wiederherstellung und nur bei ihm wird eine verletzte Seele auch wieder heil und nur bei ihm wird das Gewissen entlastet. Und darum, Jesus ist auch für dich in die Welt gekommen. Er ist auch für dich gekommen, damit auch du wieder in das Bild Gottes zurückgeholt wirst. Ich weiß, dass das jetzt evangelistisch ist. Aber ich habe gedacht, das ist doch mal einfach nötig, weil dass wir uns nicht nur, ach wie schön, Weihnachten, erster Advent. Und das ist doch auch für uns Christen, ist das doch atemberaubend, nicht wahr? Was dieser Gott für uns getan hat. Du bist ihm doch nicht egal. Ja, das hat Helmut Thielicke hat das gesagt. Weihnachten sagt uns, Gott holt uns ab. Gleichgültig, wo wir stehen.